bei den KlimaaktivistInnen hat es mich halt doppelt getroffen, weil einerseits ist natürlich Klimaschutz ein Thema, das mich als Grüne sehr bewegt. Ja, das ist der Grund, warum ich überhaupt politisch aktiv geworden bin. Das steckt ganz tief in mir drin. Und natürlich haben JournalistInnen genau das rausgeholt, um mir, sag ich mal, rechts eine mitzugeben. Und dann ist das andere Thema, was mich ja sehr umtreibt, Grundrechte und Verfassung und die Werte, die unser Grundgesetz, unsere Grundordnung uns mitgibt. Und das wurde ja auch rausgeholt, um mir dann auch noch links eine mitzugeben. Und deshalb hat sich das so doppelt schwierig für mich angefühlt. Also das war überhaupt keine leichte Zeit. Aber ganz wichtig ist mir, dass das natürlich die Rolle von Medien ist.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Munich Next Level, dem Muckbook Podcast zum Thema: Wie machen wir München besser? Wie werden unsere Städte besser? Wie transformieren wir uns in eine lebenswerte, klimagerechte, zukunftsfähige Stadt? Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielen natürlich auch Verwaltungsbehörden und sogenannte, wie heißt es so schön, Ordnungsbehörden, wie das in München ansässige Kreisverwaltungsreferat. Und auch wenn der Name nicht so klingt, hat dieses Referat viel Macht in ungeahnten Bereichen und seit einigen Jahren, zwei genau genommen, eine neue Chefin, und zwar das erste Mal eine Frau, das erste Mal eine Grüne, Hanna Sammüller-Gradl. Und die haben wir heute hier mir gegenüber sitzen im Muckbook Kaffeehaus, unserem Podcast-Studio für diesen Herbst. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir heute ein bisschen über deinen Tätigkeitsfelder im KVR reden dürfen.
Ja, ich darf mich bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen darzustellen, was das KVR so macht.
Ja, und vor allem, was du vorhast mit diesem KVR und mit unserer Stadt und wie du auch deine Visionen und Ziele versuchen kannst, auch als Beamtin, bist du denn eigentlich verbeamtet?
Ja, natürlich.
Als Beamtin, die ja eigentlich einem höheren Zweck dient, wie man das so zusammenbekommt mit seinem inneren Zweck. Das sind die Themen, die uns interessieren und die Themen, die dabei angesprochen werden. Das reicht von Mobilitätsthemen bis Kultur, bis natürlich das Thema auch Extremismus, aber natürlich auch das Thema grüne Politik und deine Herkunft und das Thema Frauen und deine Führung. Und bevor wir dann aber so tief einsteigen in diese Themen, wirklich mal auch um zu erkennen, was für Visionen hast du denn überhaupt, ist es ja immer ganz interessant rauszuhören, wie fühlst du diese Stadt und was erwartest du von dieser Stadt, wenn du in 20 Jahren durch München gehst und vielleicht hier in der Nähe des KVRs unterwegs bist, mittags. Wie hat sich die Stadt bis dahin verändert und was wirst du dir denken, wenn du zurückschaust, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist und was vielleicht auch deine Rolle dabei war oder was andere so mit dieser Stadt angestellt haben? Wird es eine schöne Stadt sein oder womöglich ganz dystopisch schlimm?
Natürlich habe ich mir jetzt Gedanken darüber gemacht, wie sie viel, viel schöner wird, unsere Stadt, und viel, viel besser wird unsere Stadt. Und das, was mir am allermeisten so auffällt oder mir am meisten im Kopf rumgeht, aufgrund der aktuellen Diskussionen, ist das, wie leben wir miteinander, also wirklich alle miteinander, und wie gehen wir damit um, dass Menschen unterschiedliche Hautfarbe haben und eine unterschiedliche Haarfarbe haben und vielleicht nicht einen deutschen Pass haben, wenn sie bei uns ankommen erstmal. Und deshalb habe ich mir Folgendes überlegt, und das macht mich dann immer ganz glücklich, wenn ich so drüber nachdenke, dass es hoffentlich in 20 Jahren so sein wird, dass es wirklich gar keine Rolle mehr spielt, wo jemand herkommt oder welche Muttersprache er spricht, und dass die Leute ganz normal miteinander interagieren und sich Leute, und das merke ich einfach in meiner Rolle ganz oft, sich nicht dadurch bedroht fühlen, dass jemand vermeintlich anders ist als sie und vermeintlich anders aufgewachsen ist und andere Erfahrungen hat und vielleicht eine andere Sprache spricht. Also wenn man sich so die Diskussionen anschaut, es wird ja häufig das subjektive Sicherheitsgefühl angesprochen, das letztlich mit der objektiven Sicherheitslage gar nichts zu tun hat, sondern die Leute fühlen sich unsicher, obwohl objektiv überhaupt nicht viele Straftaten passieren an einigen Orten. Und Ganz häufig liegt es daran, dass was vermeintlich Fremdes oder vermeintlich fremde Personen dort sind und die Leute allein dadurch schon Angst haben. Und das ist meine Vision, dass das in 20 und 30 Jahren anders ist. Und ich habe die allerbeste Hoffnung, dass es auch genauso sein wird und dass es eben nicht nur eine naive Idee ist, weil ich mir meine Kinder anschaue, wie die mit anderen Kindern umgehen. Und meine beiden Kinder sind beide in Klassen, in denen ein Großteil der Schülerinnen und Schüler eben nicht bio-deutscher Herkunft sind. Und es spielt aber für meine Kinder gar keine Rolle. Ich finde es sowas von toll, auch so für mich selbst so überraschend, wenn sie über ihre Freundinnen und Freunde reden. Und die haben alle Namen, die ich jetzt gar nicht so kenne. Irgendwie Aline, Iwin, Lakshmi, alles Rustam, also alles Namen, die jetzt für mich einfach neu sind, aber für meine Kinder ist es genau ein Name wie für mich Peter, Matthias, Thomas, Silke. Und da geht mir immer voll das Herz auf. Und deshalb bin ich echt freudig, wenn ich daran denke.
Also du glaubst, dass dieses Gewöhnen ans Fremde eigentlich auch durch die Sozialisation dann bei der nächsten Generation anders sein wird, weil sie es von klein auf kennen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind?
Ganz genau. Für die ist es nichts anders mehr. Für die ist jemand mit einer dunkleren Haut oder jemand, der einfach mehrere Sprachen spricht oder vielleicht zu Hause eine andere Sprache spricht als in der Schule, nichts Besonderes und nichts anderes und nichts, wovor man Angst haben muss.
Ist das, wie bist du da groß geworden? In Landsberg am Lech oder in so einem Vorort von dem Vorort
quasi? Nee, es war immerhin schon Landsberg am Lech. Und ich kann das sehr exemplarisch erzählen. Wir hatten an unserer Schule genau zwei Mädchen, die nicht deutsche Herkunft waren. Das waren zwei türkische Mädchen. Das war's. Mhm. Also das war's. So bin ich aufgewachsen, wie wahrscheinlich viele in meiner Generation, ja.
Was dann aber ein bisschen eine Herausforderung für eine Stadtgesellschaft vielleicht auch sein wird, wie schaffen wir es, dass die neuen Kulturen, die nach München kommen, sich auch einer Gesamtkultur anpassen und man wirklich eine Mischung und Vielfalt hinbekommt. Und ich kenne das so, dass dann ja doch die türkische Community war die türkische Community, die bosnische, die Kroaten.
Nee, das kann ich eigentlich jetzt noch nicht feststellen. Vielleicht sind die auch noch kleine. Die sind ja 11 und 7. Also da ist es einfach eine ganz durchmischte Klasse und eine ganz durchmischte Gruppe. Und die mögen sich untereinander individuell mal nicht. Aber die differenzieren das ja überhaupt nicht nach irgendwie einer Herkunft oder so, ja. Vielleicht ist es auch wirklich schon so durchmischt, dass ich gar nicht irgendwie drei oder vier Gruppen ausmachen kann, sondern es kommen wirklich, die kommen alle überall her und auch aus gemischten Familien selber schon, ja. Vielleicht ist das auch ein Unterschied. Also ich würde dem Ganzen, das klingt so blöd und das ist manchmal fies, ich würde dem Ganzen einfach Zeit geben und Geduld haben. Und nicht den Zustand jetzt schon als das annehmen, wie es mal sein wird, ja, sondern ja, die Kleinen mal groß werden lassen und schauen, wie es ausgeht.
Du hast ja auch kürzlich, genau, wer Hanna Sammeler stalkt, der weiß es schon, sie war kürzlich auch bei der Süddeutschen im Podcast. da gab es auch das Thema, dass ja das Ausländeramt daher umbenannt wurde, weil dir das Thema sehr wichtig ist, in das Amt für Zuwanderung und Einbürgerung? Oder heißt es Amt oder Servicestelle?
Noch besser, Servicestelle.
Servicestelle. Ich habe es extra nochmal gegoogelt vor der Sendung hier. Da ist auf Google sind noch viel KVR-Suchbegriffe, wo Amt für Zuwanderung steht. Müssen wir nochmal ausbessern. Also die Servicestelle wurde eben entsprechend umbenannt. Und wir sehen, dass das eben ein Thema ist, das dich sehr antreibt. Und vielleicht da auch nochmal, wie viel oder die Zahlen, die du vielleicht auch so grob im Kopf hast, welche Quote haben wir jetzt eigentlich in München? Und man sieht ja, gerade in Ostdeutschland ist das Thema Fremdenfeindlichkeit besonders groß, während die Quoten dort besonders klein sind. Und eigentlich müsste die größte Angst vor einer Überfremdung dann ja in einer Stadt wie München sein. Da ist sie besonders gering, obwohl wir ja sehr hohe Quoten haben von mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wie sind die denn ungefähr?
Also wir sagen immer, wir haben ungefähr 400.000 Kundinnen und Kunden in der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung. Also das ist schon ungefähr jede dritte Person, die nicht biodeutsch ist. So.
Das heißt, die sind aber Genau, die haben einen deutschen Pass zum Teil oder sind die alle ohne deutschen Pass, weil sie sonst nicht in der Servicestelle wären?
Das sind eigentlich Leute, die wirklich keinen deutschen Pass haben. Die sind halt auch in der Servicestelle, weil sie sich einbürgern lassen wollen. Ja, die ist ja auch in der Servicestelle. Das heißt, es sind Leute, die vielleicht gerade auch auf dem Weg dazu sind, einen deutschen Pass oder dann auch einen deutschen Pass zu bekommen. Es geht ja jetzt beides.
Und welche Gruppe ist die häufigste? Das waren lange die Kroaten, glaube ich.
Nee, jetzt sind es auf jeden Fall die Türkinnen und Türken. Die sind die größte Anzahl.
Okay. Gut, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man das Gefühl hat, in München ist da die Welt noch in Ordnung, weil man eigentlich wie im Stadtbild das Gefühl hat, wir sind eine weltoffene Stadt in München. So nimmt man es auf jeden Fall wahr, während man immer eben in andere Städte schaut, wo man sich denkt, wieso kriegen die das nicht hin? Oder ist das nur meine Blase? Und es gibt auch, kriegst du in deinem Berufsalltag mit, dass es in München auch ein Problem gibt mit Fremdenfeindlichkeit?
Probleme mit Fremdenfeindlichkeit wird es immer und überall geben. Deshalb würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, das gibt es in München nicht. Trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass München sehr früh, sehr schlau damit umgegangen ist. Und das ist ein Thema, da kann man wirklich die Landeshauptstadt München nicht genug loben für diesen Ansatz. Da geht es um durchmischtes Wohnen. Also diese Idee, dass es eben nicht einzelne Viertel gibt, wo nur geförderter Wohnungsbau ist und dann gibt es einzelne Viertel, wo es nur Eigentumswohnungen gibt, sondern dass immer Neubauprojekte, also vor allem große Neubauviertel mit der sozial gerechten Bodennutzung eben beplant worden sind, wo in jedem Haus einfach sowohl geförderte Wohnungen als eben auch ganz normale Wohnungen oder Eigentumswohnungen sind. Und dadurch passiert ja genau das, dass dann die Kinder gemeinsam in die Klasse gehen und gemeinsam in die Schule gehen. Und es ist eben nicht dieses eine Viertel, das wo ein Klientel wohnt und das andere Viertel, wo das andere Klientel wohnt und man findet nicht zusammen. Und das glaube ich, also eben über die Kinder und über die Bildung und über Schule und über Kitas, das ist was in München unheimlich gut funktioniert, nach meinem Dafürhalten.
Das sich kennenlernen ist sicher ein wichtiger Punkt. Trotzdem haben wir natürlich auch in München vermutlich das Thema Rechtsextreme. Also wir wissen es auch, es gab auch erst kürzlich, auch wenn er aus Österreich angereist war, den rechtsextremen Angriff auf das israelische Konsulat. Das ist zwar jetzt gleich ein hartes Thema am Anfang, aber ist ja auch ein Thema, das beim KVR vermutlich eine Rolle spielt. Vor allem, wie gehen wir damit um, wenn solche Gruppen beim KVR im Rahmen der Meinungsfreiheit entsprechende Kundgebungen planen. Wie hältst du das aus, wenn solche Gruppen sich auch noch vor der Feldherrenhalle an historischen Orten aufstellen und haarsträubende Parolen von sich geben?
Mhm. Oh, danke für die Frage. Ist echt ein Thema, über das ich einfach gern auch ein bisschen rede und erkläre, weil das, ich finde es ziemlich spannend, aber es ist einfach gar nicht so bekannt. Unser Grundgesetz sieht ganz bewusst vor, dass man Demonstrationen nicht genehmigen lassen muss, sondern man muss sie nur anzeigen. Ja, und das ist nicht nur eine reine Wortklauberei, sondern so ist es. Es ist die Erfahrung gewesen aus dem Dritten Reich, dass Demonstrationen, und eine Demonstration ist nichts anderes als eine Meinungsäußerung, also eines unserer wichtigsten Grundrechte, die wir überhaupt haben, dass die stattfinden, ohne dass in irgendeiner Weise es zu staatlichen Beschränkungen oder dass es staatlich möglich sein soll, da den Daumen hoch oder runter zu machen. Das ist eine ganz wichtige Prämisse. Das prägt unser ganzes Grundgesetz, unsere ganze Demokratie. Das heißt, Demonstrationen, die beim Kreisverwaltungsreferat, bei unserer Versammlungsbehörde angezeigt werden, die finden erstmal genauso statt. Nur wenn die Polizei oder beispielsweise andere Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz oder so, wirklich erhebliche Gefahren für Leib und Leben feststellen, dann kann ich erstmal Auflagen machen oder ich kann die Demonstration verlegen. Und die Ultima Ratio, also die allerletzte Möglichkeit wäre es, diese Demonstration zu verbieten. Aber ganz, ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich kann nicht eine Demonstration verbieten oder beschränken, weil sie eine Meinung kundtut, die mir oder der Stadtgesellschaft oder wem auch immer nicht gefällt, sondern wirklich nur erhebliche Gefahren für Sicherheit und Ordnung, also für Leib und Leben. Es reicht auch nicht, beispielsweise eine Straftat wie eine Beleidigung oder eine Verleumdung, ja, auch das sind natürlich Straftaten, die regelmäßig auf Demonstrationen stattfinden, aber auch sowas reicht nicht, um eine Demonstration zu verbieten oder zu verlegen oder auch nur
genau,
zu beschränken.
Genau, und der Ort, die Frage, die sich natürlich gleich stellt, kann man auf den Ort Einfluss nehmen?
Also es gibt ganz, ganz, ganz wenig dezidierte Orte, an denen eben keine Demonstrationen stattfinden dürfen. Das können aber wir als Landeshauptstadt München nicht selbst festlegen. Ja? Und weil du gefragt hast, wie das für mich ist, das ist für mich doppelt schwer. Ich will jetzt hier nicht rumjammern, ja, das ist mein Job. Aber es ist natürlich doppelt schwer. Einerseits sehe ich das natürlich mit an. Also das ist, die Versammlungsbehörde ist dann auch draußen vor Ort zusammen mit der Polizei, um zu schauen, was da passiert. Und ich weiß, unter meiner Ägide sozusagen findet da diese Demonstration statt. Und das muss ich aushalten. Und andererseits muss ich aber auch die ganze Stadtgesellschaft aushalten, die eben nicht das so differenziert irgendwie wahrnimmt und sich die ganze Zeit fragt, wie kann das denn sein, dass in München solche Demonstrationen stattfinden oder solche Camps stattfinden. Und ich stehe dran, mir sind die Hände gebunden, das sieht unser Grundgesetz so vor, ich finde das auch richtig. Aber man kriegt es halt von zwei Seiten sozusagen mit und das ist wirklich eine ganz schwierige Position. Also Versammlungen sind echt ein Thema, da ist man auch wirklich leicht angefasst und da habe ich einen riesen Respekt vor meinen Mitarbeitenden, die da in der Versammlungsbehörde direkt arbeiten, weil die ja auch direkten Kontakt dann immer zu den Anmelderinnen und Anmeldern haben.
Ja. Einen Shitstorm hast du ja auch mal von der anderen Seite bekommen, als du quasi die Demonstration für die Klimakleber selbstmächtig angemeldet hast, wenn ich das so kurz falsch zusammenfassen darf.
Ja, genau. Also es ist, fasst es sehr schön zusammen, dass wirklich egal, was man macht im Versammlungsbereich, man macht es immer falsch. Also auch wenn man nichts macht, macht man alles falsch. Also ein Gewinnerthema ist es auf jeden Fall nicht. Da war es so, das ist schöne Möglichkeit, das zu erklären. Die Versammlungsbehörde hat als ihre einzige Aufgabe, Versammlungen stattfinden zu lassen. Also das Versammlungen sollen stattfinden, es soll Meinungsäußerung stattfinden. Und in dem Fall war es eben so, dass die KlimaaktivistInnen, also die, so wie der, wie man laienhaft irgendwie immer gesagt hat, die Klimakleber, Kleberinnen, ja, die haben das ja nie angezeigt. Und in dem einen Fall haben sie es zwar nicht angezeigt beim Kreisverwaltungsreferat, aber sie haben in einer Pressekonferenz gesagt, wann und wo sie die Aktion machen. Und diese Äußerung haben wir zum Anlass genommen, das als Anzeige zu werten. Ja, und das haben wir aber in der Vergangenheit öfter schon gemacht, weil eben die Versammlungsbehörde versammlungsfreundlich ist und auch das ist eben nicht auf große Gegenliebe bei einigen Personen gestoßen.
Und was ist, wenn man sie nicht anzeigt?
Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Aha. Dann kann man weggeräumt werden oder kriegt man dann nur einen Strafgebühr?
Nee, da wird man nicht weggeräumt. Also auch wieder eine Versammlung ist sehr schön, ich kann es nicht oft genug sagen. Versammlung ist einfach ein sehr wichtiges Element in unserer Demokratie, also auch eine nicht angezeigte Versammlung ist eine Versammlung und ist somit auch zu schützen, wie eine Versammlung zu schützen ist, sondern genau die Folge wäre dann einfach, dass man eine Ordnungswidrigkeit bekommt und man ist natürlich auch immer die Schwierigkeit, ja, da steht eine Gruppe von Menschen, wer wäre jetzt die Person gewesen, die hätte anzeigen müssen, denn nur diese Person kann ja überhaupt eine Ordnungswidrigkeit bekommen.
Also. Ja, aber ich denke, das Thema wird nicht unbedingt leichter in den Jahren, die jetzt vor uns liegen. Die Stimmungen werden ja hitziger, die Fronten werden härter. Es treten immer obskurere politische Gruppierungen auf. Ist das auch was du bei den Versammlungen in den zwei Jahren jetzt, die du so mitverfolgen durftest, feststellst, dass sich da die Stimmungen und die Gruppierungen verändern?
Ja, total. Total. Ein sehr schlauer Mitarbeiter, einer meiner vielen schlauen Mitarbeiter im Kreisverwaltungsreferat hat mal gesagt, naja, das Versammlungsgeschehen, das ist immer ein direkter Spiegel zu gesellschaftlichen Strömungen. Und das merkt man eins zu eins, dass einfach die Gesellschaft momentan sehr verunsichert ist, sehr polarisiert ist, sehr danach sehnt, irgendwie gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen eine gemeinsame Meinung, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das merkt man total. Also wenn man zurückdenkt, das war bei den Corona-Maßnahmen-Demos war es so, dann ging es weiter mit den Bauernprotesten, dann waren es die Spediteure, jetzt ist es natürlich der Palästina-Israel-Konflikt, wo ganz viele Demonstrationen von beiden Seiten eben zur Anzeige kommen. Es ist unglaublich viel los. Also auch wenn man so verfolgt, ich bekomme das dann immer am Freitag natürlich irgendwie mitgeteilt, was für Demonstrationen sind und so. Am Wochenende diese Liste, die ist immer länger geworden über die 2 Jahre, weil das auch nicht aufhört. Also vielleicht kriegt man das in der Stadtgesellschaft nicht mit, aber es gibt auch jetzt immer noch Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen beispielsweise. Ja?
Die Querdenker-Demos?
Das sind nicht unbedingt Querdenker, Querdenkerinnen. Das hat sich in vielen Fällen vielleicht so ein bisschen vermischt. Aber das gibt's immer noch, ein Autokorso, der da rumfährt, jedes Wochenende, der auch koordiniert werden muss. Und was man auch feststellt, das ist gerade so bei den Friedensdemonstrationen, ist es so aufgefallen, bei der Sicherheitskonferenz, dass das früher eigentlich viele Splittergruppen waren, die da irgendwie auch gemeinsam, sag ich mal, das größere Ziel hatten, einfach für Frieden zu demonstrieren. Und das waren einfach große Aufzüge. Und jetzt hat sich das total gespalten. Also jetzt gibt's eben die jetzt, sag ich mal, pro Russland sind, ja, oder die Rolle Russlands als wichtige Rolle oder als richtige Rolle in einem Friedensprozess sehen. Und dann gibt's einen immer kleiner werdenden Teil, der das bewusst nicht will. Und das verändert natürlich auch nochmal das Demonstrationsgeschehen. Also dieser Russland-Ukraine-Konflikt, der ja stellvertretend steht für überhaupt die Frage der Rolle Russlands, der hat auch nochmal die Versammlungen sehr geprägt und prägt sie auch weiter.
Mhm. Aber das ist eigentlich, sind schon ganz gute Beispiele für diese Misere, in der du ja auch steckst, obwohl du als politisch agierende Person gestartet bist in dein Leben. Vielleicht nochmal kurz rekapituliert, dass du ja eben schon in Landsberg bei der Grünen Jugend im Vorsitz warst. Wir haben uns kennengelernt, als du für die Grünen in München plötzlich im Stadtvorstand warst, 2010, 2011 Vorsitzende der Münchner Grünen, dann schnell wieder aufgehört hast damit. Und trotzdem denke ich, dass du ja intrinsisch dieses Bedürfnis hast, die Dinge anzupacken und zu verändern. Ja, jetzt musst du die Dinge anpacken und sie aber eigentlich so machen, wie es Vorschrift ist. Wie kriegst du da diese beiden Herzen in deinem täglichen Geschäft denn verheiratet?
Ich kriege eigentlich so in meiner jetzigen Rolle, kriege ich das viel besser hin. Also ich habe sehr, sehr starke Werte, ich habe auch sehr starke Überzeugungen. Das macht mein Leben nicht unbedingt leichter, aber so ist es halt, ja. Und als ich wirklich nur Politikerin war, habe ich gemerkt, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe das nicht, das, was ich mir wünsche und diese Werte, die ich habe in dieser Rolle als Politikerin, so umzusetzen, dass es mich zufriedenstellt oder dass es mich glücklich macht. Sondern es hat mich einfach viel Energie geraubt. Und jetzt in dieser Rolle, die ich jetzt habe, als Kreisverwaltungsreferentin, also als Teil der Verwaltung, also eine Behördenleiterin, die werteorientiert ist und Werte vorgibt und da was umsetzt, das liegt mir viel mehr. Vielleicht, weil ich tief in mir drin halt doch eine kleine Spießerin bin oder ein kleiner Monk bin, der einfach eine Strategie braucht, auch eine feste Strategie braucht, vielleicht eine längere Strategie braucht und einen klaren Plan braucht und klare Kompetenzen braucht und klare Aufteilungen braucht, da fühle ich mich viel wohler. Also jetzt im KVR, da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser, da kenne ich mich aus, ich weiß, wer was macht, ich weiß, wie ich was einsteuern muss. Und als ich Politikerin war, da ist es natürlich alles viel agiler und das ist einfach eine große Wolke an Zuständigkeiten und wer macht, der macht und wer nicht macht, der macht eben nicht. Da habe ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt.
Das heißt, eigentlich kannst du auch die Lanze brechen für sowas wie Verwaltungsstrukturen, was ja total in Verruf geraten ist.
Boah, ich liebe Verwaltungsstrukturen. Ich könnte jetzt eine Stunde lang erzählen, warum das einfach toll ist. Ja, warum das einfach schön ist zu wissen, wer welche Rolle hat.
Aber alle wünschen sich Agilität. Wir lernen auch, dass die Verwaltung braucht eine Fehlerkultur. Die Verwaltung braucht Agilität und muss lernen von Start-ups. Da klingen ja die festgefahrenen Wege und Strukturen sind ja das Gegenteil.
Nee, gar nicht. Das geht total gut Hand in Hand, dass man sagen kann, also weiß ich nicht, meine Waffenbehörde ist einfach zuständig für den Bereich Waffen, ja, Genehmigungen von Waffen und Jagdwesen. Und aber innerhalb dieser Gruppe lernen wir, anders mit Fehlern umzugehen. Und wir lernen, Prozesse neu zu denken. Und wir probieren einen neuen Prozess aus. Und wenn er so nicht funktioniert, dann stellen wir ihn um und machen ihn anders. Und wir digitalisieren Elemente und schauen, ob das klappt oder ob das nicht klappt und ob wir was umstellen müssen. Und wir führen ein, eine Feedback-Kultur an die Führungskraft. Und wir führen ein, dass die Teams untereinander sich austauschen und Vorschläge machen. Das funktioniert hervorragend miteinander.
Die Feedback-Kultur an die Vorgesetzten, kommen da auch alle Vorgesetzten mit klar?
Ich war am Anfang echt überrascht, wie gut sie damit klarkommen und dass es gar nicht ein negativ behaftetes Thema war. Also überhaupt, als ich ins Kreisverwaltungsreferat gekommen bin, da habe ich einfach mal gemerkt, was für ein Jackpot dieses Referat war, weil die Menschen, die da arbeiten, die wollten einfach loslegen und machen und verändern und Sachen auf den Kopf stellen und Sachen anders machen. Und die diesen Raum, den man ihnen gegeben hat, den füllen die so aus, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.
Also das hätte man als Besucher vielleicht nicht unbedingt erwartet, wenn man das KVR kennt, vor allem auch Gespräche und Geschichten über das KVR kennt. Also man selber ist ja meistens so, hat eigentlich ganz normale Erfahrungen, aber es gibt immer dann horrende Horrorgeschichten. Und ihr seid eben mit der neuen Kultur, die du eingeführt hast, jetzt auch vielfach ausgezeichnet, jetzt zuletzt eben auch wieder hier auf der Bitkom zum Thema Digitalisierung, jetzt seid ihr irgendwie zum Champion geworden. Was waren denn da jetzt so die ganzen Themen, die du angestoßen hast?
Also zunächst mal haben wir eine Customer Journey gemacht. Also wir haben die Bürgerinnen und Bürger gefragt, welche Services sie überhaupt digital wollen. Das war schon mal wichtig, ja, weil wir haben, also jetzt zum Beispiel, wir haben einen digitalen Prozess zur Anmeldung von Nutztieren in München und überraschenderweise war der halt gar nicht so oft abgerufen worden. Und wenn man aber die Menschen gefragt hat, was wäre denn für euch ein super Service, dann haben die gesagt, boah, zum Beispiel ein Quick-Check für die Einbürgerung, ob ich überhaupt die Voraussetzungen erfülle für die Einbürgerung, ja. Und dann haben wir uns da dran gemacht, das anzuschauen, diese Bereiche anzuschauen. Dann zweiter Schritt war unbedingt sich die Prozesse anschauen, weil ein schlechter und langatmiger Prozess ist immer noch schlecht und langatmig, auch wenn er dann digital ist. Also es bringt gar nichts. Deshalb wurden sich diese Prozesse genau angeschaut. Und wir haben von den Mitarbeitenden uns eingeholt, was man besser machen kann. Und das war, glaube ich, so ein Riesen-Game-Changer, dass wir nicht irgendwie von oben oder über eine externe Firma uns überlegt haben, was könnte man jetzt besser machen, sondern die Mitarbeitenden, die jeden Tag damit zu tun haben, die haben ihre Vorschläge gemacht. Und das war echt wie so ein, das war exponentiell, weil am Anfang, klar, da trauen die sich noch nicht so und da kommen nur wenige Vorschläge, aber wenn die dann merken, das wird jetzt umgesetzt, ja, und das führt jetzt wirklich zu einer Veränderung, dann kamen ganz viele Vorschläge von Mitarbeitenden. Und damit haben wir dann die einzelnen Services digitalisiert. Und inzwischen haben wir fast 200 Services im KVR, die wir digitalisiert haben. Und am allermeisten natürlich in der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung, weil da kam einfach der Wunsch am häufigsten, dass man es online machen kann. Und natürlich auch in den anderen Bereichen, die direkt mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, also Meldewesen oder Kfz-Zulassung. Und da beim Meldewesen, das war irgendwie auch ganz, ganz gut, einfach sich das mal zu überlegen, was hilft denn den Bürgerinnen und Bürgern wirklich? Weil wir hatten einen Prozess uns überlegt, wie man seinen Wohnsitz anmelden kann, digital. Und das stand auch alles und letztlich hat uns dann jemand gesagt, naja, aber das bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt online meinen Wohnsitz anmelden kann und dann muss ich aber trotzdem nochmal kommen, um diesen Aufkleber hinten auf meinen Ausweis drauf zu machen. Und dann haben wir einfach nochmal eine Schlaufe dran gehängt, dass auch dieser Aufkleber jetzt nach Hause verschickt werden kann.
Ja, Gott.
Ja, Zauberei, ne?
Was alles möglich ist.
Ja, ich weiß es wirklich, wir leben wie im Einhorn-Wunderland im KVR. Und jetzt ist das möglich und jetzt wird der Service halt auch genutzt, weil man ihn wirklich komplett digital machen muss. Also einfach ehrlich hinschauen und die Leute fragen, die es betrifft.
Aber hast du dann nachgeschaut, ob das eine andere Stadt mit Aufkleberverschickung schon macht? Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist doch von Gesetzes wegen bestimmt gar nicht möglich, weil dann ist da ein Aufkleber für ein Ausweisdokument unterwegs, der kann ja von jemandem benutzt werden und sonst was.
Tatsächlich haben wir geschaut, ob das andere Städte machen. Ich glaube, in dem Fall waren wir jetzt wirklich die Ersten, aber wir haben eine gesetzliche Änderung genutzt, die einfach eingeführt worden ist. Und das muss man schon, also das sieht man jetzt leider als Bürger, Bürgerin immer nicht so, dass sich eben auch von den Bundesgesetzen her ganz schön viel ändert. Also der nächste Gamechanger wird sein, dass man nicht mehr, wenn man einen Ausweis oder einen Pass braucht, zweimal ins KVR rennen muss, sondern dass eben Pass und Ausweis nach Hause geschickt werden können. Mhm. Ja, das wird jetzt dann auch eingeführt. Es war auch eine Änderung auf Bundesebene.
Ein Traum. Mhm. Genau, also das heißt, du hast viele gute Nachrichten zu erzählen und auch schon umgesetzt für die Münchner. Und man hat auch das Gefühl, die Horrorgeschichten über das KVR werden schon weniger. Und eigentlich bist du auch wahrscheinlich schon, könntest du über die Bühnen der Republik gereicht werden für das Thema Change Management, so als Figur. Hast du dich schon immer mit dem Thema Change in Organisationen beschäftigt oder ist es Naturtalent?
Nee, ich habe mich schon natürlich damit beschäftigt, einfach aufgrund des Umstandes, dass ich natürlich irgendwie als Frau und als relativ junge Frau in diese bisschen nischige Thema da reinkam, wo ich dann oft halt die erste und einzige war, also Verwaltung und dann auch noch Sicherheitsthematik. Und da war mir schon klar, ich kann mich da jetzt nicht hinstellen als junge Frau mit den Werten, die ich halt nun mal habe und einfach den gleichen Stiefel weitermachen. Das würde ja mich auch selber zerreißen. Das würde überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Ich glaube ja sowieso, dass das einem die meiste Energie raubt, wenn man was macht, wovon man selber einfach gar nicht überzeugt ist. Und da habe ich dann angefangen, mich mit Change zu beschäftigen.
In Freising schon wahrscheinlich.
Ja, genau.
In Freising, wo man auch die Abschiedsrede von Tobi Eschenbacher unbedingt nochmal nachlesen darf, wenn man googelt. Es tut uns sehr weh und sehr leid, waren seine letzten Worte zum Abschied von Hanna Sammler-Radl aus Freising. Da warst du aber auch nur 2 Jahre oder so, oder?
Ich glaube, ich war da 4 Jahre.
4 Jahre. Also auf jeden Fall bist du ihnen sehr ans Herz gewachsen anscheinend. Und er hat auch, ist auch der Meinung, er hat jetzt einiges gut in München dafür, dass sie dich hergegeben haben. Und ich finde besonders spannend, dass bei diesem Change ja für dich dazu gehört, dass du nicht nur in deiner eigenen Verwaltungsstruktur die Dinge veränderst, sondern ja auch Querverbindungen eröffnest. Wie hier zum Beispiel mit unserer Digitalreferentin, ist, glaube ich, ein sehr enges Bündnis. Was ist denn da so los zwischen den Referaten? Das waren ja bisher so sehr autistische Bereiche, die auch sehr darauf Wert gelegt haben, dass ihnen die anderen nicht zu sehr reinreden. Verändert sich da was?
Ja, das ist jetzt irgendwie nett, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer gar nicht sehen, wie ich strahle, weil ich tatsächlich meine anderen Referentinnen, Referentenkollegen so schätze. Und natürlich ist es jetzt mit der Dr. Laura Dornheim ein ganz besonderes Verhältnis. Also ich glaube, wir haben uns irgendwie gesehen und uns ineinander schockverliebt. Also ich kann für mich sagen, dass ich mich in sie schockverliebt habe. Wir sind uns in so vielen Bereichen und Werten so ähnlich, dass wir einfach total auf einer Wellenlänge kommunizieren und dass das so ganz einfach ist. Das hat man ja manchmal im Leben, dass man jemanden trifft und man sagt nur ein Wort und der andere weiß genau, was man damit will. Und mit ihr zusammenzuarbeiten ist einfach traumhaft, weil man gar nicht sich irgendwie viel austauschen muss, sondern beide genau das gleiche Ziel haben. Aber ganz wichtig ist mir auch zu sagen, dass es wirklich mit allen anderen Referentinnen und Referenten genauso ist. Also auch wenn das in der bei den Münchnerinnen und Münchnern oft so ankommt, als wäre die Rathauskoalition oder überhaupt die Rathausfraktionen so zerstritten. Das kann ich überhaupt nicht sagen für die Referentinnenbank. Wir ziehen echt alle an einem Strang und haben gemeinsame Projekte und verstehen uns einfach auch untereinander menschlich richtig gut.
Ja, das ist zumindest eine Mannschaft, die hier Rot-Grün aufgestellt hat, die irgendwo harmoniert, aber auch eher zufällig wahrscheinlich, gell? Ich meine, wir haben auch im Baureferat jetzt eine grüne Besetzung mit Frau Ebauer. Finden da auch, ihr habt wahrscheinlich auch viel zusammen zu tun, KVR und Baureferat.
Ja, wir hatten jetzt mit der Taskforce einiges zu tun hier.
Bahnhofsviertel.
Im Bahnhofsviertel. Da haben wir was mit dem Baureferat zu tun, sonst so ein ja, ein bisschen vielleicht mit der Branddirektion und dem Baureferat. Also so ganz viel ist es nicht. Also mit IT habe ich viel mehr zu tun oder Referat für Arbeit und Wirtschaft mit der Wiesn.
Das ist jetzt nicht grün besetzt.
Das war jetzt nicht grün besetzt, das wird ja auch nicht grün besetzt. Aber man kann schon sagen, dass auf einer menschlichen Ebene man immer gut zusammengearbeitet hat. Die Frau Dr. Ebauer ist auch so eine, die ist so eine echte Leuchtturmfigur für mich, weil die hat ja noch viel mehr Erfahrung als ich auf dem Buckel und sieht die Sachen immer so schön distanziert und locker. Und da will ich mir immer ganz viel von ihr abschauen. Also dass auch wenn sie einen, weiß ich nicht, mal einen Rüffel aus der Presse kriegt oder einen Rüffel aus der Politik kriegt, die steckt es so leicht weg, weil sie in sich so weiß, was sie will und in welche Richtung sie will, dass sie da einfach nichts von diesem Weg abbringt. Und da bin ich noch viel labiler.
Ah, ja, das trifft ja einen dann schon auch als junge Referentin, wenn man in der Presse,
ja, klar,
beschimpft wird.
Ja.
Das, was bei dir ja noch nie passiert ist. Doch, außer bei den Klimaaktivisten.
Ja, doch, der ein oder andere Artikel würde mir da schon einfallen.
Was trifft dich denn da am meisten? Oder gibt es da so ein Beispiel?
Ja, also klar, bei den KlimaaktivistInnen hat es mich halt doppelt getroffen, weil einerseits ist natürlich Klimaschutz ein Thema, das mich als Grüne sehr bewegt. Ja, das ist der Grund, warum ich überhaupt politisch aktiv geworden bin. Das steckt ganz tief in mir drin. Und natürlich haben JournalistInnen genau das rausgeholt, um mir, sag ich mal, rechts eine mitzugeben. Und dann ist das andere Thema, was mich ja sehr umtreibt, Grundrechte und Verfassung und die Werte, die unser Grundgesetz, unsere Grundordnung uns mitgibt. Und das wurde ja auch rausgeholt, um mir dann auch noch links eine mitzugeben. Und deshalb hat sich das so doppelt schwierig für mich angefühlt. Also das war überhaupt keine leichte Zeit. Aber ganz wichtig ist mir, dass das natürlich die Rolle von Medien ist. Also ich habe jetzt kein einziges Mal gedacht, oh, das finde ich jetzt aber unfair und das ist aber gemein oder so, sondern das ist die Rolle von Medien, eben genau den Finger in die Wunde zu legen. Und das war einfach für mich einer von vielen Schritten, zu lernen, wie das eben ist.
Und wie ist es mit Beschimpfungen oder Kritik im Internet, die berühmten Social-Media-Kommentare?
Ja, also das finde ich schon einfach unfair, dass man als Frau einfach so krass andere Kommentare bekommt als Mann. Das kann man wirklich gar nicht vergleichen. Also wenn die Dr. Laura Dornheim und ich, das sind eben zwei Frauen, wenn wir gemeinsam irgendwie ein Statement machen zum Thema Digitalisierung, dann bekommen wir ganz viele Kommentare im Sinne von, ach, Frauen und Technik und so, und was wollen die uns jetzt wieder erzählen? Und aber wenn irgendwie auf dem Bild, weiß ich nicht, der Oberbürgermeister drauf ist, das ist nur ein Beispiel, dann kommt sowas nicht. Mhm. Und das, da frage ich mich immer, in welchem Jahr leben wir denn? Wir leben ja 2024, ja? Was erlauben immer noch, sich die, gell, Menschen denn?
Wie gehst du damit um?
Also ich habe das wirklich delegiert. Anders konnte ich damit nicht umgehen. Am Anfang habe ich immer gedacht, ah ja, ich muss mir einfach nur ein dickeres Fell zulegen und dann wird das alles besser und so. Aber das kann ich nicht. Ich glaube, dafür bin ich einfach nicht der Typ. Also war auch ein Learning für mich, zu sagen, ich bin einfach nicht der Typ, der ein dickes Fell
hat.
Sonst
wärst du vielleicht auch in der Politik geblieben.
Vielleicht. Oder ich wäre auf jeden Fall, würde ich meine Persönlichkeit irgendwie zu sehr verändern. So bin ich halt nicht. Ich habe kein Pokerface und ich trage meine Gefühle sehr im Gesicht und auch sehr auf der Zunge. Und ich kann das einfach nicht. Und dann war für mich die Strategie, das echt auszulagern und eben bei mir im Team Leute zu bitten, das zu machen und sich das anzuschauen und da eben zu antworten.
Ist vielleicht auch gleich eine gute Frage, die sich da anschließt. Du hast ja auch aufgehört in der Politik, unter anderem, wie du gesagt hast, weil dir auch die Arbeitsweise in der Verwaltung jetzt irgendwie näher liegt. Aber wir haben ja gerade hier wieder die Rücktritte bei den Grünen, bei der SPD, auch aus verschiedenen Gründen natürlich, aber insgesamt hat man das Gefühl, dass sich auch gerade in der Lokalpolitik, vor allem was nicht so groß in der Presse ist, immer wieder Menschen aus der Politik zurückziehen, wie Katrin Habenschaden. Leidgeprüft sind wir Münchner auch mit dieser Entscheidung. Es ist, hat man das Gefühl, dass viele Politiker dem Thema irgendwie den Rücken zudrehen. Kriegst du da auch so aus deinem Umfeld mit, dass man sich wirklich Sorgen machen muss als, sage ich mal, demokratischer Bürger, Bürgerin dieses Landes, dass sich immer mehr Menschen von der Politik als Arbeitsfeld zurückziehen?
Ja, ich würde dir jetzt echt total gerne eine andere Antwort geben, aber ich kann nicht. Es ist wirklich was auch mit den Menschen, mit denen ich ja viel zu tun habe, also die als Kommunalpolitiker, Politikerin unterwegs sind, immer wieder höre, dass sie einfach sagen, es ist too much. Es ist diese Doppelbelastung zwischen, es ist wirklich unheimlich fordernd und anstrengend und man bekommt aber nur ganz wenig positive Rückmeldung. Das ist, glaube ich, so die Killer-Kombi. Ganz viele Menschen können ganz viel arbeiten und ganz viel schaffen und ganz viel bewegen. Und das Einzige, was sie brauchen, ist, dass mal jemand sagt, gut gemacht und bravo. Oder vielleicht reicht sogar, wenn einfach nur niemand was sagt. Aber was einem echt so an die Substanz geht, ist, wenn man sich reinhängt und für was kämpft und nicht nur seine Zeit opfert, sondern auch viel von seinen Ressourcen und dann nur geschimpft und gemeckert wird. Das ist die Kombi, die, glaube ich, viele Menschen, die sich politisch engagieren oder auch sonst gesellschaftlich und ehrenamtlich engagieren, einfach raustreibt, weil es ihnen einfach so die Kraft nimmt.
Entsteht dadurch auch so eine gewisse Negativselektion jetzt der politischen Akteure, die dann übrig bleiben?
Also so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Also Gott sei Dank ist so die, oder nehme ich es noch so wahr in München, dass so die junge Generation immer noch ganz viele aktive Menschen hervorbringt, die sich einbringen wollen und was umsetzen wollen und dass da immer noch genug nachkommt, auch wenn die Leute dann vielleicht nach 5 oder 8 Jahren sich was anderem zuwenden. Ich kann mir nur wünschen, dass es so bleibt und dass es sich verändert, weil ansonsten ist es leider wirklich so, dass nur noch Persönlichkeiten übrig bleiben, die entweder gar nicht mehr viel verändern wollen oder auch gar nicht so die Überzeugungen haben, für was so zu brennen, dass sie sich da so einbringen. Oder es wird zu so einer Situation, dass man es halt gar nicht mehr nach außen trägt. Also dass einfach man als Stadtrat oder Stadträtin agiert, aber so Angst hat, das nach außen zu tragen vor den ganzen negativen Kommentaren, dass auch die Transparenz dann verloren geht.
Mhm. Du hast ja auf jeden Fall auch mit einer Politikerin zusammengelebt und mit einem Politiker auch eigentlich, dass du da diesen Alltag auch gut kennst. Wir haben aber heute noch gar nicht über Katja Schulze gesprochen, was natürlich oft in jedem Gespräch mit dir fallen muss, dass du mit ihr eine WG hattest in der Nähe der Theresienwiese in deiner Studentenzeit. Und wir haben bei ihr vielleicht so ein Beispiel, wie man mit Politik umgehen kann, auch als Frau, die ja wirklich sich auch viel anhören muss, aber irgendwie einen Weg gefunden hat, die Kritik abprallen zu lassen, oder? Ist das vielleicht ein Role Model auch für junge Menschen, die in die Politik wollen?
Die Katja ist für ganz viele Sachen ein Role Model, mit Sicherheit. Auch für mich ist sie auf jeden Fall ein Role Model, an dem man sich orientieren kann. Man darf sich aber nicht vormachen, dass man einfach so werden kann wie die Katja, weil die Katja ist eine Naturgewalt und das war sie schon immer. Also das war sie schon damals und das ist sie jetzt noch. Sie ist, weiß ich nicht, als Stern in unsere Welt gekommen, mit einer Energie ausgestattet, mit der sie strahlt und mit Überzeugungen, die sie umsetzt, die ihr immer mehr Energie geben. Und ich glaube im Gegenteil, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, zu sagen, diese Person, Katja Schulze, die gibt es so als Katja und man darf nicht selber versuchen, so zu sein wie sie, weil das wird man nicht schaffen. Jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Stärken und Schwächen und zu versuchen, die Stärken zu kopieren, die Katja hat, da kann man fast nur schlechter abschneiden. Also sucht man lieber die eigenen Stärken, die man selber hat und baut die aus.
sehr weise. Und im Grunde kann man aber auch sagen, ihr habt ja beide Ziele gehabt, wie zum Beispiel dieses schöne Plakat, auf das man auch zu sprechen kommen muss, mit dem ihr zusammen fotografiert wurdet, am Valentinstag wahrscheinlich. Wir wollen keine Rosen, wir wollen Führungspositionen. Sehr legendäres Plakat. Führungspositionen habt ihr beide ja schon erreicht. Aber das, was ihr ja nicht erreicht habt, ist wirklich eine Klimaziele, die so sind, wie ihr euch das vielleicht vor 20 Jahren gewünscht hättet. Die Zeit ist vergangen. Ihr seid lange engagiert für grüne Politik gewesen, für Klimaziele auch jenseits der Politik immer engagiert. Und die aktuelle Situation ist ja wirklich nicht zufriedenstellend. Was hat das mit dir gemacht, so in den letzten 20 Jahren, diese Langsamkeit, diese Diskussionen, wo jetzt deutlich wird, dass die Auswirkungen der Klimakrise dann doch katastrophal sein werden, wie wir es jetzt gerade wieder, wir sind gerade Mitte Oktober im Podcast mit dem Hurricane in Florida haben?
Ja, es ist eigentlich noch schlimmer. Also wenn man genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich noch schlimmer, als dass es einfach langsam geht, weil es ging eigentlich eine Zeit lang ziemlich gut. Also wenn man so ein bisschen sich zurückerinnert an beispielsweise Al Gore und auch die ersten Obama-Jahre, da war die ganze Welt überzeugt davon, dass wir was verändern müssen. Und es hatte sich so eine Stimmung breit gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, also auch die Zeitung mit den vier Buchstaben hatte das als Titelthema, wir müssen jetzt unsere Welt retten. Und da war die Emotionen ganz positiv gegenüber, wir bewegen jetzt gemeinsam was, damit uns diese Klimakrise nicht so hart trifft. Und da gibt's viele innovative Ideen und die probieren wir jetzt aus. Und davon,
und jeder ist auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Das war in der damaligen Stimmung, glaube ich, auch mitgeschwungen.
Ja, und jeder war auch neugierig. Also jeder war auch neugierig, ah, was kommen denn da jetzt für neue Technologien? Und das wurde richtig abgefeiert. Also jede neue Idee, ob das jetzt irgendwie das Elektroauto war oder ob das jetzt neue Energiequellen waren. Und man hat irgendwie gesehen, oh wow, das hat ja nicht nur den Vorteil, dass es unsere Welt rettet, sondern wir wären auch unabhängig irgendwie von diktatorischen Staaten. Es war so ein richtiges Befruchten gegenseitig. Das ist ja oft so, dass man so eine positive Stimmung hat und dann merkt man, dass die positive Stimmung auch noch positiv in andere Bereiche umschlägt. So war es. Und das ist völlig auf die andere Seite wieder gekippt. Also auf einmal sind Leute, die sich für Klimaschutz engagieren, sind Staatsfeinde Nummer eins und die Augen werden verdreht. Und also wenn ich jetzt irgendwie so dran denke, dann ist es ja fast so, als würden Menschen sich dafür abfeiern, bewusst unser Klima zu zerstören. Also es gibt Leute, die sind stolz drauf, die haben irgendwie auf ihrem Auto einen Aufkleber, Feinstaub, hello, und hurra, ich mache die Ozonschicht kaputt. Also in dem Stil. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer. Also dass es nur langsam gehen würde. Ich meine, ich komme aus der Verwaltung, ja, daran könnte ich mich gewöhnen, dass man Geduld braucht und langen Atem und das kann ich alles. Aber dieses Kippen dieser Stimmung, was wiederum sehr, sehr schnell ging, also von irgendwie Fridays for Future haben 20.000 Menschen auf die Straße gebracht zu was die Stimmung ja eben war, also wir müssen Leute, die sich auf die Straße kleben, quasi in Notwehr überfahren, waren das nur, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Jahre. Und das ist so schockierend. Wenn ich jetzt auf Ursachenforschung gehen würde, kann man natürlich sagen, es kam eine andere Krise mit Corona und eine multiple Krise, die Corona-Krise ausgelöst hatte, die eben gesundheitlich und wirtschaftlich und im sozial-gesellschaftlichen war, die dazu geführt hat, dass viele Menschen den Eindruck hatten, was juckt mich denn diese Klimakrise, wenn ich in meinem persönlichen Leben so viele Rückschläge hinnehmen muss. Ja.
Und was glaubst du, wie das weitergeht?
Also ich bin ja ein grundpositiver Mensch und glaube einfach fest daran, dass wenn es so eine ganz extreme Gegenbewegung gibt, dann ist es so der letzte Backlash, bevor es dann wieder ins Gute kippt. Und deshalb.
Echt, worauf beziehst du diese These?
Ja, es ist, also wenn ich generell, wenn man irgendwie gesellschaftliche Entwicklungen anschaut, dann war immer, bevor es so einen richtig großen Wurf gegeben hat, also wenn man sich zum Beispiel die Frauenbewegung anschaut, da war es immer kurz bevor es einen relativ großen Wurf gab, gab es eine ganz massive Gegenbewegung. Ja, weil dann den Leuten das wieder so klar wurde oder den in dem Fall muss man nicht gendern, den Gegnern wahrscheinlich, oder vielleicht muss man es schon gendern, den Gegnerinnen und Gegnern irgendwie der Frauenbewegung oder des Frauenwahlrechts dann konkret, wurde dann, als es dann irgendwie anstand, klar, oh Gott, oh Gott, oh Gott, um Himmels Willen, was passiert denn hier? Und die Welt wird untergehen, wenn jetzt Frauen auch noch wählen dürfen. Und dann kam eben der große Backlash, bevor es dann eben doch umgesetzt wurde. Und weil ich einfach eben ein grundpositiver Mensch bin, der immer mit Hoffnung durch die Welt geht, weil was anders bleibt mir ja auch nicht übrig, setze ich drauf, dass das jetzt der Backlash ist, bevor es dann überwunden ist und sich die Gesellschaft ja wieder einnordet und vor allem auch die positiven Seiten sieht. Ich glaube, das geht mir momentan am meisten ab und da setze ich drauf, dass das wieder funktioniert, dass die Leute was Positives mit Energiewende und Verkehrswende verbinden.
Setz mal ein paar Punkte dafür.
Ja, also wenn wir es schaffen, eine Verkehrswende zu haben, dann heißt es eben nicht nur ein Wegnehmen am Platz für Autos, sondern es heißt eben gleichzeitig ein Plus an Lebensqualität für Menschen, weil Straßenräume frei werden, um zum Beispiel draußen zu sitzen und Kaffee zu trinken oder dass eben Kinder miteinander draußen spielen können, dass man irgendwie den Nachbarn, die Nachbarin eben draußen trifft und man sich unterhalten kann. Und dass die Luft sauberer wird und dass wir wieder mehr Licht und Raum haben in unserer Stadt. Das ist nur ein Beispiel. Ja, wenn wir zum Thema Energie gehen, ja, wenn wir unsere eigene Energie aus Naturkraft herstellen, dann sind wir weder abhängig von Russland noch abhängig von arabischen Staaten, von denen wir nicht wissen, wie sie mit Menschenrechten umgehen. Ja?
Und noch haben wir den Atommüll für die nächsten 1 Million Jahre.
Ja, ganz genau. Es werden ganz viele Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen eben frei, wenn ich mich nicht mehr drum kümmern muss, wie gehe ich denn mit diesem Müll um, wenn ich es mal geschafft habe, eine neue Technologie zu schaffen. Wenn ich es schaffe, also Deutschland war mal Vorreiter, was Solartechnik angeht, die ganzen Patente, das waren deutsche Patente, dann kann ich dadurch auch wieder neue Wirtschaftszweige eröffnen. Ich kann neue qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Also ich finde, man merkt schon, dass wenn man an ein Thema mit einer Überzeugung rangeht, dann hat es ganz viele andere positive Auswirkungen. Und je mehr man da hat, umso mehr fallen einem dann auch ein. Und ich wünsche mir so, dass die Stimmung wieder dahin kommt, mehr Möglichkeiten zu sehen, als immer nur die eine Sache zu sehen, die dann beschränkt wird.
Welche Hebel siehst du denn bei dir im KVR, um diese Themen auch zu stärken im Sinne einer zukunftsfähigeren, nachhaltigeren Stadt?
Also viel mehr, als man gemeinhin denkt. Wir haben jetzt auch eine Stabsstelle bei mir mit einem Zero Waste Manager und einer Klimaschutzmanagerin und die haben echt alle Hände voll zu tun.
Zero Waste bei euch im Unternehmen dann quasi, oder? Weil sonst ist doch alles Kommunalreferat, was mit Müll zu tun hat.
Ja, aber auch im Kreisverwaltungsreferat kann man eben ganz viel machen mit Zero Waste, weil ja bei uns zum Beispiel auch die Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure sind. Mhm. Und natürlich ist das Wegwerfen von Lebensmitteln auch ein ganz großer Bereich. Und da können eben mit dem Zero Waste Manager zusammen einfach unsere LebensmittelkontrolleurInnen Gastronomie und Bäckereien und ja, weitere Akteure, also auch wie die Tafel, einfach beraten und schauen, was mache ich denn mit Lebensmitteln? Wie kann ich die denn noch zur Verfügung stellen?
Ja, was machen die denn in München? Was können die machen?
Ja, die können zum Beispiel darüber beraten, wie Foodsharing funktionieren kann, ohne dass es ein Problem ist. Das ist ja, war ja ganz häufig genannt, ja, wie mache ich das, wenn ich jetzt irgendwie Essen übrig habe und ich habe aber Angst, wenn ich das jetzt weiterverkaufe, dass da irgendjemandem schlecht wird und dann werde ich verklagt. Ja, also gibt ja auch zum Beispiel so Apps, wo Gastronomie einfach ihr nicht verkauftes Essen weiterverkaufen kann. Aber es ist, glaube ich, vielen Leuten, die haben dann Angst, das anzubieten, weil sie es nicht wissen. Und da kann eben unsere Lebensmittelkontrolle einfach beraten und sagen, ja, schau mal her, wenn du das so und so lagerst, dann ist es eben kein Problem, ja. Und wenn du so einen Schrank aufstellst, in dem man auch Essen weitergeben kann, dann ist es eben kein Problem, wenn einfach, weiß ich nicht, einmal am Tag kontrolliert wird, was da noch drin steht. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Oder auch Veranstaltungsgenehmigungen sind ja auch bei uns. dass man auf Veranstaltungen einfach darauf achtet, dass Mehrwegprodukte verwendet werden und dass eben beraten wird, was für gute Mehrwegprodukte kann ich denn verwenden, die jetzt überhaupt nicht einschneidend sind, sondern einfach für alle nur einen Mehrwert haben. Mhm. Ja. Oder wir haben jetzt auch ab Montag startet bei uns so eine Challenge für die Mitarbeitenden. Wir sind auch immerhin also 4000 Mitarbeitende, wo wir, bei uns tritt eben das Büro der Referentin an gegen den Personalrat, wer am meisten CO2 einsparen kann. Also sei das auf dem Weg zur Arbeit oder was wir zum Beispiel essen. Ja, das ist ein Spiel. Also es ist ein spielerischer Ansatz und das ist ganz wichtig. Also haben wir uns auch erklären lassen von eben Psychologinnen und Psychologen, dass es wieder ganz wichtig ist, dem Thema mit Leichtigkeit und Freude zu begegnen. Also eben nicht, ich kann nur das Klima schützen, indem ich darbe und mich auf die Straße klebe und dann Nierenbeckenentzündung kriege und in den Knast gehe und mich aufopfer für diese Sache, sondern ich kann eben auch was fürs Klima tun mit was mir Spaß macht und was spielerisch ist und wo ich drüber lachen kann und wo ich auch mal scheitern kann, ja, wo ich auch mal einen Fehler machen kann. Und das ist eben das, was diese App macht, einen spielerischen Ansatz zu vermitteln, zu sagen, ja, auch wenn das vermeintlich ein kleiner Beitrag ist, jeder Beitrag hilft dem Klima. Dem Klima ist es letztlich egal, ob du das mit schlechter Laune machst oder mit guter Laune machst. Hauptsache, du sparst irgendwie CO2 ein.
Genau, und beim Thema Mobilität hat das KVR bestimmt auch irgendwie Möglichkeiten einzuschreiten. Oder da sind euch aber die Hände, also ihr habt ja das Thema Parkgebühren.
Ja, wir haben das Thema Parkgebühren haben wir nicht. Wir haben das Thema Kontrollen. Das ist ja eigentlich noch viel lustiger. Kontrollen sind ja eigentlich noch viel witziger.
Ich mag eigentlich wirksamer.
Genau, ich als kleiner Kontrolletti finde das natürlich viel besser. also wir haben
du kannst dich richtig beliebt machen.
Ja, mache ich auch regelmäßig. Also die kommunale Verkehrsüberwachung ist ja bei mir und da haben wir einen ganz tollen Strategiebeschluss gefällt. Da komme ich wieder voll ins Schwärmen. Weil das ist genau das, so die kommunale Verkehrsüberwachung, die wird auch so mit Augenrollen betrachtet, so die laufen da rum und verteilen jetzt irgendwie die Zettelhexe, verteilt jetzt ja ihren Zettel. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass die einen ganz wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende haben. Und das vermittle nicht nur ich diesen Bereich, der dadurch richtig aufgeblüht ist, sondern jetzt inzwischen eben auch die Politik diesen Bereich, dass sie ein ganz essentieller, wenn nicht sogar der essentielle Baustein sind zu einer Verkehrswende in unserer Stadt, weil all die schönen Planungen, die helfen uns gar nichts, wenn Autofahrende weiterhin die Radwege zupacken, beispielsweise. Ja? Und das ist richtig schön zu sehen, wie dieser Bereich sich mausert und richtig tolle Ideen einbringt.
Der wächst auch, oder? Der muss ja extrem ausgebaut werden.
Richtig, also der wird extrem ausgebaut, weil ja auch immer mehr Parklizenzgebiete kommen, zum einen. Zum anderen aber auch, weil es ja momentan in München noch so geteilt. Also ein Teil Münchens wird von der Polizei kontrolliert und ein Teil wird von der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrolliert. Und wir sind aber ganz proaktiv auf die Polizei zugegangen mit dem Wunsch, dass wir immer mehr kontrollieren dürfen, weil die Polizei hat wirklich andere Themen. Ja, und wir haben einfach eine eigene Einheit, die speziell darauf eben ausgebildet ist. Und vor allem das Schöne ist, wir kriegen auch immer mehr Mitarbeitende in dem Bereich. Also ansonsten ist es ja schon bei der Stadtverwaltung oft so, dass die Stellen zwar da sind, aber ich finde keinen Menschen, der diesen Job machen will. Und
kontrollieren wollen die Leute schon gern, gell?
Ja, die wollten früher, glaube ich, nicht so gern kontrollieren. Ich glaube wirklich, dass sie einen Beitrag leisten wollen für diese Stadt. Mhm. Und das machen sie ja auch.
Für eine flächengerechte Stadt.
Ja, genau.
Und finanzieren die sich durch die Gebühren selber? Man denkt ja immer, da muss so viel Geld reinkommen.
Ja, genau. Also bin ich auch immer wieder mit gehörigem Selbstbewusstsein, gehe ich da dann auf den Kämmerer zu, wenn wir zum Beispiel neue Blitzergeräte haben wollen, die jetzt auch nicht billig sind. Aber ich sage immer, ja, aber die rechnen sich doch eh wieder. Und stimmt.
Ja, genau. Also Blitzer, auch ein Thema, versteht man vielleicht auch manchmal nicht, warum da nicht mehr in den üblichen Rennstrecken Münchens aufgestellt werden. Das ist auch was, wo man sich an dich wenden kann.
Ja, also alles, was Tempo 30 ist, genau, das wird von der kommunalen Verkehrsüberwachung geblitzt. Und, oh, das werden jetzt die Autofahrenden nicht so gerne hören, wir haben früher immer mit Autos geblitzt, also aus dem Auto raus, kennt man ja irgendwie so klassisch. Und wenn dann aber natürlich genau an der Straße, wo geblitzt werden sollte, nicht ein Parkplatz frei war, dann konnte man da auch nicht blitzen. Und jetzt haben wir aber so Anhänger gekauft, die man da einfach abstellt. Geht's dann rund.
Gut, also die Höhe der Gebühren könnt ihr nicht festsetzen, ihr könnt aber jetzt schauen, dass ihr mehr kontrolliert. Das hast du gesagt, dass ihr das ausbaut, und ich erinnere mich eben an Georg Dunkels Gespräch kürzlich, der auch gesagt hat, eben seine ganzen Ziele, wirklich den öffentlichen Raum frei zu machen für die Menschen, funktioniert einfach nicht, wenn wir nicht die Kontrollen haben. Und da kommt jetzt eben aber auch die Frage, die wahrscheinlich dir wirklich die Probleme machen könnte, aber die entscheidend sein könnte: Wie gehst du mit den Gehwegparkern um? Da musst du ja deinen Verkehrsüberwachern eine Vorgabe machen. Da wird ja immer wieder diskutiert. Es gibt viele Gebiete, da können die Menschen gar nirgendwo anders stehen als mit dem halben Auto auf dem Gehsteig. Zugleich können dann die Kinderwegen dort nicht mehr gehen. Da musst du ja eigentlich eine Leitlinie vorgeben.
Ja, also die Leitlinie, gebe da nicht nur ich vor, sondern die lasse ich auch schön vom Stadtrat natürlich mir absegnen, dass es einfach eine Mindestgehwegbreite geben muss. Und wird jetzt auch gegen Ende des Jahres gehen wir wieder mit einer neuen Beschlussvorlage rein, die eben die grundsätzlich 1,80 eben festschreibt als Mindestgehwegbreite, die bleiben muss. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass dann auch entsprechend kontrolliert wird. Und die Straßen, die werden sich jetzt einfach Straße für Straße angeschaut. Also es macht eben das Mobilitätsreferat, um zu schauen, wie gehe ich denn jetzt mit den Straßen um, wo wirklich beide Seiten einfach mit Autos zugeparkt sind, aber eben der Kinderwagen, aber eben auch der Mensch, der im Rollstuhl sitzt, einfach gar nicht mehr durchkommt. Also gibt es da beispielsweise irgendwie eine Tiefgarage, wo die Leute sich eigentlich hinstellen könnten? Haben die Leute, und das ist auch, also in Freising war das ganz oft der Fall, dass die Leute an sich sogar Garagen hatten, aber in der Garage einfach so viel Krempel hatten, ja, dass ihr Auto da nicht reinfahren, sondern es einfach dann lieber draußen stehen lassen. Und menschlich kann man das absolut nachvollziehen. Das möchte ich überhaupt nicht wertend sagen. Nur für den öffentlichen Raum gibt es natürlich schönere Nutzungsmöglichkeiten.
Wo ihr auch viel Macht habt, das habe ich auch selber erlebt, ist ja beim Thema Genehmigungen von Veranstaltungen und von Flächen und auch bei Zwischennutzungen eine Rolle spielen könnt. Gibt es da auch was, wo du sagst, da willst du was anders machen als bisher?
Also da haben wir auch schon ganz schön was anders gemacht, und dann freue ich mich immer im Sommer, wenn ich das so sehe, dass es so gewirkt hat. Also wenn man sich diese Stadtstrandveranstaltungen, so nennen wir das in unserem Verwaltungsjargon, also diese Kulturbiergärten in Grünanlagen, das war früher echt was Besonderes und eine Seltenheit. Da gab es dann irgendwie ein oder zwei in München. Und da hatten wir jetzt gleich zu Beginn meiner Amtszeit einen richtigen Grundsatzbeschluss gefasst, dass es eben für eine richtig lange Zeit, also wirklich über den kompletten Sommer, möglich ist, eben in Grünanlagen solche Kulturstrand, Stadtstrand Veranstaltungen zu machen, und dass man eben auch die Genehmigung eben nicht nur für ein Jahr bekommt, sondern dass man sie einfach gleich für mehrere Jahre bekommt, ja, damit sich eben auch die Anschaffung lohnt, die man dafür braucht. Und jetzt gibt's einfach, sehe ich dann immer wieder, wenn ich im Sommer durch die Stadt stehe, dass an ganz unterschiedlichen Orten sich da was realisiert hat. Und das ist natürlich zum einen schön, weil es Leben in die Stadt bringt, also weil es diese Stadt eben nicht die Stadt ist, wo um 18 Uhr die Gehsteige hochgeklappt werden und nicht nur eine Stadt ist, wo man einfach nur einkaufen kann, ja, sondern man kann sich da auch treffen und was konsumieren und mit Freunden quatschen und neue Leute kennenlernen. Das ist ja auch zusätzlich ein Stück mehr Sicherheit. Also da bin ich in meiner Rolle, fühle ich mich dann auch sehr wohl zu sagen, aber mehr Gastronomie, mehr Veranstaltungen, auch in Grünanlagen, bringt halt auch mehr Sicherheit, weil einfach das Publikum gemischter ist und es einfach nicht gegebenenfalls irgendwie unbeobachtete oder nicht so viele unbeobachtete Ecken gibt.
Schönes Thema. Das Thema Frauen und die Perspektiven, die du auf das Thema Sicherheit und Ordnung hast, ist das auch was, wo du siehst, dass du anders als deine männlichen Vorgänger auch die Priorisierung der Themen Sicherheit einordnest?
Das ist immer schwierig irgendwie für mich zu sagen, wie das, was in den Köpfen meiner Vorgänger vorgegangen ist. Da kann ich ja nicht reinschauen. Es ist für mich einfach ein Wert. Ja, also für mich ist Sicherheit von Frauen und wie bewegen sich Frauen in dieser Stadt ein Wert, den ich mitbringe und wo ich eine Vision für hatte. Und deswegen setze ich da auch so eine Priorität drauf in meinem Amt. Und da finde ich, spielt halt nochmal das Thema subjektive Sicherheit eine ganz große Rolle, denn es gibt in vielen Fällen eine große Diskrepanz zwischen objektiver Sicherheit, also wie viele Straftaten passieren an einem Ort, und der subjektiven Sicherheit, wie fühlt sich das für mich an? Und wenn ich auf die subjektive Sicherheit gehe und mir Frauen anschaue oder Frauen befrage, dann sagen die an vielen Orten, ich fühle mich hier total unsicher. Und dann führt es aber zu einer realen Verhaltensänderung. Und das ist für mich der Knackpunkt. Also ich kann nicht nur schulterzuckend sagen, okay, wenn du dich unsicher fühlst, obwohl es nicht sicher ist, dein Pech, weil die Frau dann zum Beispiel abends eben nicht mehr weggeht, ja? Oder mit dem Auto fährt und nichts trinken kann, weil sie sonst Angst hat, dass sie auf dem Heimweg, ja, dass ihr irgendwas passiert. Und egal, wie wahrscheinlich das ist, sie ändert real ihr Verhalten. Und das möchte ich nicht. Ja?
Also, aber gerade das Zu-Fuß-Gehen als Frau abends in der Stadt, da brauchst du im Grunde das Baureferat, was bei der Beleuchtung macht.
Also, zum Beispiel, ja, zum Beispiel das Baureferat, was an der Beleuchtung macht. Ich habe natürlich auch den kommunalen Außendienst, der einfach viel, mhm, bestreift. Der ist auch genau dafür da, erstmal subjektive Sicherheit erhöhen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich laufe jetzt hier irgendwie allein auf weiter Flur und hier ist sonst niemand, sondern ich habe Leute in Uniform, die da entlang gehen. Und wir haben natürlich auch die Frauen-Nachttaxi-Gutscheine eingeführt. Das,
großer Knaller, stimmt. Ja. Kann man ruhig nochmal erklären, ist noch nicht, glaube ich, bei allen angekommen.
Ja, das kann ich auch wirklich verbinden mit einem riesigen Dank an den Stadtrat, dass eben auch in dieser angespannten Haushaltslage der Stadtrat zu überzeugen war, dass man 10 Euro Zuschuss gibt für Taxifahrten von Frauen nach 22 Uhr nach Hause. Und man kann sich eben diese Gutscheine abholen im Bürgerbüro oder in der Stadtinfo am Marienplatz. Kann man sich diese Gutscheine abholen. Während der Wiesn kann man sie auch im Safe Space abholen. Und dann gibt man die dem Taxifahrer und bekommt eben 10 Euro Reduktion auf die Taxifahrt nach Hause.
Und wie viel kann man da holen?
Also man kann auf einmal immer 3 abholen und dann kann man
also
auch,
die gehen noch nicht
abholen.
Digital.
Also das ist ein bisschen gemein, weil wir hatten so eine richtig schöne, coole digitale Lösung, hatten wir eben auch mit dem Ritt uns überlegt, und momentan sieht es aber leider so aus, als würde ausgerechnet dieses Projekt den Sparmaßnahmen der Stadt zum Opfer fallen. Und also so leid mir das tut, dass es da keine digitale Lösung gibt, kann ich es schon auch verstehen, dass man sagt, ja, es gibt ja weiterhin diesen wichtigen Zuschuss von 10 Euro, aber eben, dass ich das Ganze jetzt digital mache, das würde einfach Geld verschlucken, das ja gar nicht den Münchnerinnen direkt zugutekommt. Ja.
Was ist denn Ritt?
Ach, Entschuldigung, das Referat für IT. Also genau, das ist das Referat von der Laura Dornheim. Entschuldigung. Okay.
Sehr schön. Also genau, beim Thema Genehmigung ist mir nur auch aufgefallen, als wir die Zwischennutzung in Leim hatten und wir auch Konzerte machen wollten und ab und zu mal Alkohol ausschenken, dass da ja auch immense Kosten verbunden sind und ich plötzlich verstanden habe, warum viele Bars keine Live-Musik mehr machen, warum es irgendwie schwierig ist, einfach irgendwo mal ein Fest zu veranstalten, weil ein Rattenschwanz von Genehmigungen dranhängt, die dann ja nicht nur Genehmigungsaufwand sind, der ja auch aus Sicherheitsgründen bestimmt berechtigt ist, sondern eben auch immer mit einem großen Kostenthema verbunden ist. Und ich hatte auch schon die Diskussion mitbekommen, dass viele Straßenfeste aufgrund der Genehmigungskosten gesagt haben, sie können das nicht mehr stemmen, weil sie alleine für die Auflagen der Verkehrsschilder so und so viel Euro in die Hand nehmen müssten, während sie dann keine Gelder mehr haben, um die Bands zu bezahlen. Ist das nicht auch was, wo ein großer Hebel für ein Kreisverwaltungsreferat ist, diese Gebührenordnung für künstlerische und kulturelle Aktivitäten mal anders zu organisieren?
Ja, da sind wir leider auch an Recht und Gesetz sozusagen gebunden. Also es gibt einfach eine Vorgabe, wie viel man dafür verlangen muss. Also wir hatten schon mal die Idee, irgendwie selber was zu entwickeln, dass man sagt, also wenn es jetzt in einem übergeordneten öffentlichen Interesse ist, ja, dass man dann versucht, irgendwie über diese Gebühren runterzukommen. Da sind wir aber in Gesprächen jetzt erstmal auch mit dem Baureferat. Und es ist halt auch immer die Frage, inwiefern darf ich das einfach gesetzlich? Ja, also leider ist es oft bei Gebühren so, dass es einfach eine Vorgabe gibt und von der darf ich nicht einfach so nach Gutdünken abweichen. Aber es wäre natürlich schon irgendwie schön, wenn es für uns die Möglichkeit gäbe zu sagen, naja, das ist jetzt wirklich eine Festivität, die liegt in einem übergeordneten Interesse und deshalb musst du vielleicht irgendwie die Anmeldegebühr dafür zahlen, aber das Baureferat stellt dir zum Beispiel die Schilder auf und du musst das nicht selber machen.
Mhm. Ist das was, mit dem du dich beschäftigen möchtest, wie man mit kulturellen Aktivitäten umgeht?
Ja, also haben wir in der Vergangenheit eben auch schon, haben wir eben bei einzelnen Sachen eben auch schon versucht. Es ist dann natürlich halt immer traurig, wenn man dann irgendwie von anderer Seite dann wieder eine draufkriegt. Das heißt, nee, also so geht's jetzt, also so geht's halt einfach nicht, so geht's halt irgendwie gesetzlich nicht, weil es sonst keine Gleichbehandlung mehr ist. Aber wir bleiben natürlich dran. Es ist in der momentanen Haushaltslage nicht ganz so einfach, natürlich auch dem, und da will ich jetzt gar nicht, dass der Kämmerer an sich als Person gar nicht schuld dran, aber zu erklären, naja, wir müssen bei sozialen Einrichtungen sparen, wir müssen bei unseren eigenen kulturellen Einrichtungen der Landeshauptstadt München sparen und du KVR überlegst dir irgendwelche Möglichkeiten, wie wir weniger Geld einnehmen.
Mhm. Hätte ich schon ein paar Argumente, warum das trotzdem eine gute Idee ist, aber das ist jetzt nicht das Thema. Du wirst als Referentin deine Sache machen. Was schätzt du, wie viel? Du hast auch gesagt, es ist nicht nur dein Traumberuf, sondern noch besser als das, was du erwartet hast von deinem Traumberuf. Das heißt, es gibt jetzt auch keinen Grund, warum wir befürchten müssen, dass du das Amt demnächst verlässt. Also, okay, es ist natürlich immer eine Regierungskoalition. Wie lange ist das jetzt erstmal festgelegt?
Also ich bin gewählt für 6 Jahre, also genauso lang wie der Stadtrat gewählt ist, aber halt nicht im gleichen Turnus. Mhm. 2 Jahre habe ich schon rum, also 4 Jahre müsst ihr mich noch aushalten, mindestens.
Also die nächsten 4 Jahre können wir auf jeden Fall noch einiges an Change erwarten und ich glaube, da lässt sich Hanna auch nicht von abbringen und kann auch zeigen und wirklich auch selber als Role Model wirken, sowohl für das Thema Wandel und Transformation in Unternehmen, als auch für das Thema Frauen in Führung. Aber auch für das Thema, wie machen wir unsere Städte digitaler und bürgerfreundlicher. Und das sind natürlich viele Punkte, die viele interessieren. Und deshalb glaube ich, dass es uns ähnlich gehen würde wie dem Tobi in Freising, wenn diese 4 Jahre vorbei sind und da ein anderer Stuhl auf dich warten sollte. Das hoffe ich, dass es nicht so ist. Und darum schön, dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal gesprochen haben. Wir haben zum Abschluss aber natürlich auch nochmal immer den kleinen Blick in deinen Kopf und was sich da so drin befindet, indem wir nämlich reinhören wollen, was du so an Medien konsumierst, die dich vielleicht auch motivieren, die dir Kraft geben bei all dem, was wir jetzt gehört haben, mit dem du dich sonst so beschäftigst. Und man fragt sich sowieso immer, wann so Menschen wie du überhaupt Zeit haben, noch Bücher zu lesen. Aber ich glaube, du hast uns einen Buchtipp mitgebracht.
Ja, genau, habe ich mitgebracht. Sogar 3 Buchtipps. Ich lese nämlich ganz schön viel. Weil ich,
wann?
Ja, ich fahre ja mit der U-Bahn in die Arbeit und das ist eigentlich schlimm. Es braucht echt 1 Stunde, bis ich in der Arbeit bin und wieder zurück bin. Und da kann man echt ziemlich viel lesen. Und es ist aber auch eigentlich
ein ganz schöner Stand. Die längste U-Bahn-Strecke, die man in München fahren kann, wahrscheinlich.
Ja, ich fahre eigentlich fast 2 U-Bahnen von Anfang bis Ende. Ich wohne im Münchner Nordosten und dann muss ich erstmal mit der Tram zur U4 Arabella Park und dann muss ich bis zum Odeonsplatz und dann muss ich wieder zur Potschi-Straße. Das dauert ja, echt das einfach mega lang.
Mit dem Fahrrad wärst du schneller.
Ja, mit dem Fahrrad wäre ich schneller, aber peinlich, ich wäre dann total verschwitzt und würde voll stinken.
Habt ihr keine Duschen?
Wir haben Duschen, aber das ist dann irgendwie auch wieder peinlich,
dann
wenn ich irgendwie mit
auch länger.
Genau, mit so einem Handtuch-Turban irgendwie, guten Tag, Herr Polizeipräsident, Entschuldigung, muss kurz noch die Bodylotion auftragen.
Ich mach mal die Webcam aus. Genau. Ja, okay.
Genau. Also ich habe mitgebracht einmal von der Karin Kuschek 50 Sätze, die das Leben leichter machen.
Entschuldigung, ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Du fährst als KVR-Chefin mit der U-Bahn in die Arbeit. Da hast du dein Handy in der Hand. Das vibriert schon vor lauter Nachrichten vom Polizeipräsidenten, Stadträten, Bürgermeistern. Da kannst du doch nicht ein Buch in die Hand nehmen.
Doch, gerade.
Das schaffst du.
Gerade muss man ein Buch in die Hand nehmen. Gerade. Weil,
das ist Resilienzlernen von Hanna Sammüller.
Ja, man muss sich da auch immer den Bruch vorstellen. Ich bin ja alleinerziehende Mama von 2 Kindern und bei mir ist zu Hause morgens, kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen, die Hölle los. Ja, 2 Kinder fertig machen, Brotzeit, hast du die 4 Euro in kleinem Papiergeld und bitte die Brille nicht vergessen und halt Zähne putzen und so. Und dann muss ich ja in eine ganz andere Rolle schlüpfen. und Kreisverwaltungsreferentin sein und repräsentieren und Chefin von 4000 Mitarbeitenden und davon 2000 Feuerwehreinsatzkräften sein. Ja, da muss man einfach anders auftreten. Und diese Stunde pendeln, die ich da habe, ist sozusagen meine Zeit, die ich brauche, auch um diese andere Rolle zu kommen. Mhm. Und ich kann das dann gar nicht von jetzt auf gleich. Irgendwie gerade hatte ich noch im Kopf, ob die Lilith jetzt die Einverständniserklärung für den Wanderausflug dabei hatte und jetzt soll ich irgendwie die E-Mail an den Oberbürgermeister beantworten. Das geht in meinem Kopf nicht. Also ist diese Stunde für mich total gut. Und auch beim Zurückfahren ist sie total gut. Ja, weil ansonsten komme ich zu Hause an und erwarte, dass eben auch alles klar und sauber und ordentlich läuft und alles seine genormten Prozesse hat, die es natürlich zu Hause nicht hat. Also diese Stunde ist für mich ganz wichtig und das Lesen ist für mich da auch ganz, ganz wichtig. Und das passt aber gleich, das Buch, das ich dazu mitgebracht habe, eben genau. 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von der Karin Kuschek. Das ist echt ein total kurzweiliges und lustiges Buch. Und sie erklärt zu jedem dieser Sätze, die das Leben wirklich leichter machen, wirklich, ganz ehrlich, hat sie so eine kleine Geschichte und die kann man so gut mitfühlen. Und ich glaube, das Kernelement von diesem Buch ist, deins ist deins und meins ist meins. Und das hilft einem ganz viel weiter im Leben zu verstehen, dass ich mich am Ende des Tages gar nicht drüber aufregen muss, was andere Leute machen. Ich habe das selber in der Hand, ob ich mich drüber aufrege. Und in den allermeisten Fällen hat die andere Person einfach so einen riesen Rucksack gerade mit sich rumzuschleppen, der oder die merkt gar nicht, was das jetzt gerade in mir auslöst. Und ich muss gar nicht da eins zu eins drauf reagieren.
Super.
Das finde ich gut. Dann von T.C. Boyle, bin ja weltgrößter T.C. Boyle-Fan.
Ach, du bist es.
Ich bin das, genau. Habe ich die Terranauten mitgebracht. Ich habe lange überlegt, welches Buch von T.C. Boyle ich empfehlen soll. Aber die Terranauten sind, glaube ich, mein Lieblingsbuch, weil er ja Menschen betrachtet und Persönlichkeiten betrachtet, ohne eine Wertung. Das ist ja seine große Stärke. Er beschreibt Persönlichkeiten, wie sie sind, und ordnet sie aber nicht ein als das ist der oder die Böse und das ist aber der oder die Gute, sondern alle Menschen leben, wie sie eben leben und haben aber nicht nur gute und nicht nur schlechte Seiten. Das finde ich an dem Buch. Das
gefällt der Juristin.
Ja, das gefällt mir auch als Mensch, der mit vielen anderen Menschen zu tun hat. Mhm. Ja, weil da bleibt man auch flexibel und offen und auch weich gegenüber anderen Menschen. Genau. Und dann habe ich noch das Flüstern der Feigenbäume mitgebracht von Elif Sharak. Das ist eine Familiengeschichte, die in dem Krieg in Zypern spielt und sich abspielt. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, die auch Kriegsgeschehen auf eine persönliche Ebene runterbricht. Und wenn man irgendwie in der derzeitigen Situation eben sich über Krieg informiert, dann ist es einfach sehr abstrakt. Und sich da mal wieder in so ein Buch rein zu vertiefen, was das mit den Persönlichkeiten macht. Das
aber auch schön. Ein Buch, das einen eigentlich eher runterzieht, oder?
Nee, also es ist eigentlich kein Buch, das runterzieht, sondern eher, das so einen Frieden in einem schafft, weil die Menschen ja trotz dieser Erfahrung auch trotzdem weiterleben und ihr Leben eben gestalten mit der Erfahrung, die sie gemacht haben. Und so leben wir ja alle. Wir alle haben nicht nur schöne Erfahrungen in unserem Leben gemacht und gestalten unser Leben aber weiter.
Schön. Das ist ja fast ein tolles Schlusswort. Also die Bücher werden in den Shownotes auch nochmal verhängt, genauso wie vielleicht auch die App zur Challenge der Klimaprofis und andere Links, die wir vielleicht noch einholen und da für euch hinterlegen. Und ich hätte noch Lust, ewig weiter zu quatschen mit Hanna, also vor allem auch gerade diese Themen, wie gelingt es denn irgendwie mit zwei kleinen Kindern trotzdem so einen Job zu machen, wo man eigentlich rund um die Uhr arbeiten muss. Wir machen das vielleicht ähnlich wie bei Daniel Hahn, den wir heute zum zweiten Mal da hatten, und dass wir auch bei Hanna eine Fortsetzung machen. Auf jeden Fall in den nächsten 4 Jahren wird das nochmal so sein. Und dann wissen wir auch, wie die Gehsteigparker auf die ausgeweiteten Parklizenzgebiete reagiert haben. Also vielen Dank, dass du da warst, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wie man merkt, macht es mir echt immer große Freude, über meinen Job zu sprechen. Vielen, vielen Dank für dieses Forum.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.